Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Science-Podcast-Folge, die Außendienststellen-Folge, denn wir sind in den USA, hier in Tulsa. Und für die, die jetzt mehr vom Podcast schon bisher gehört haben, die werden wissen, dass ich dieses Jahr diese Challenge versuche aus irgendwie, das ist meine Erfahrung zu sammeln, aus Unbound und Tulsa Tough, dem Crit Race. Mir gegenüber sitzt heute nicht Lennart, sondern schön, dass du da bist. Hi, Bala.
Hey, na, wie geht's?
Gar nicht mal so gut. Genau, Leute, wir machen heute mit Maurice Ballerstedt eine Folge, denn ich habe einige Fragen. Und es ist heute, wir haben Mittwoch, Freitag geht Tulsa Tough los, 3 Tage Crit Race. Und ich habe einige Fragen, denn ich habe keine Ahnung, wie das hier läuft. Ich bin noch nie hier gefahren. Und der Mann wird mir auf jeden Fall helfen. Erstmal, Bala, wie geht's dir nach Unbound? Das war ja ein kurzes Unterfangen.
Ja, ich hatte ein relativ kurzes Rennen. Ich war knapp 2 Stunden drin, hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit Material, wie viele andere.
Ja.
Ich hatte schon vorhin zu dir gesagt, der Tim de Klerk, der war kurz vor mir raus. Dann habe ich noch gedacht, ach, der Arme. Und dann hat es mich erwischt. War glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das Rennen beendet haben, aber viele hatten zu kämpfen. Auch
voll.
Ich war ja nur 2 Stunden im Rennen, aber mein gesamter Rahmen, Laufräder, Kurbel, komplett, also eigentlich bräuchte ich ein neues Rad, ist so mit Steinschlägen zerfetzt nach 2 Stunden. Unglaublich.
Das ist irre, ne? Wie war für dich der Anfang? Weil ich habe ja ein Video rausgemacht für Leute, die jetzt nicht ganz wissen, was da abging. Guckt es euch bei YouTube an. Ging schnell los, also schnell geworden, dieses Gravel. Wie war für dich der Anfang?
Ja, war eigentlich relativ entspannt.
Das kannst du jetzt nicht sagen, ja. Alter. Ich erzähle im Video, wie hart das war. Also, okay, aber war schon schnell.
Nee, also wenn man diese Positionskämpfe in der World Tour gewohnt ist, dann überrascht er eigentlich nichts mehr.
Ha, Leute, habt ihr gehört, wir vergleichen das mit World Tour, so.
Ja, nee, mit der World Tour und dann ging es eigentlich los und ich war von Anfang an vorne.
Ja.
Ich war schon überrascht, nach einer Stunde hatte ich über 300 Watt Average auf dem Tacho stehen und das war halt so ein, ich würde sagen, wir sind die ganze Zeit halt 300 Watt gefahren und dann ab und zu ging es halt irgendwie mal so 2-3 Minuten, 400, 420, ist man mal so ein bisschen Attacke gefahren oder halt ein bisschen härteres Tempo gefahren. Ich hatte auch, glaube ich, gute Beine die ersten 2 Stunden, deswegen war es relativ okay. Also es war schon hart, aber ich unterscheide dann immer irgendwie, also wenn ich richtig Anschlag bin, dann tut es weh und man hat dann irgendwann so ein anderes Schmerzempfinden, wenn man andere Rennen gewöhnt ist und dann ist so, selbst eine 7 ist dann gefühlt noch einfacher.
Ja, also. Klar, sicher. Also gut, verstehe ich, es ist ein anderer Vergleich. Du vergleichst halt mit dem World Tour Level und so. Okay, aber zumindest hilft es schon mal oder ist beruhigend für mich auch zu wissen, dass du auch sagst, es ging schnell los.
Und auch mal, man muss ja sagen, es war ja die schnellsten Leute sind da 8,5-9 Stunden gefahren.
Yeah.
Dahingehend war es extrem schnell, weil wenn du jetzt die ersten 1,5 Stunden waren über 300 Watt, wenn du das jetzt weiterfährst, dann ist halt nach ein paar Stunden der Ofen aus.
Yeah.
Und für einen 9-Stunden-Rennen war es extrem schnell.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich auch sagen und da hilf mir mal, du bist ja noch Belgian Waffle Ride da mal Anfang des Jahres gefahren. Es ist schon so, keine Ahnung, ich meine, das ist für die Top-Fahrer irgendwie noch eine tolerierbare Pace, aber ich finde, man eignet sich schon kollektiv darauf, zu schnell loszufahren bei einem Rennen, wo man eigentlich weiß, dass es noch länger dauert und irgendwie war es halt so, okay, wenn theoretisch alle das Tempo jetzt hier fahren, dann ist klar, dass halt die meisten davon krachen gehen und ein paar wenige überleben das Ganze hier. Ist das bei Belgian Waffle Ride damals auch so gewesen oder ist das jetzt irgendwie nur Anbau-Thema, weil alle so aufgepeitscht sind?
Bei Belgian Waffle Ride war eine ganz andere Story. Da ging es 20 Minuten berghoch, aber auf Asphalt. Und dann war ich da mit den Top 10 Mann dabei, komplett am Anschlag. Und dann ging es ins Gravel. Da war ich komplett überfordert. Ging halt nur hoch, runter, super technisch, viel Sand, viel große Steine. Und es war zum ersten Mal, dass ich dann auf der Flachen quasi den Anschluss verloren habe, nachdem ich da also am Berg drüber gekommen bin. Diese ganze Gravel-Welt ist auch für mich neu und ist krass zu sehen, also ja, was es da einfach braucht. Also auch technische Skills oder halt, wenn es berghoch, bergunter geht, ist schon krass.
Ja, okay, das ist schon mal gut zu hören. Gut, am Ende, hast du gesagt, 2 Stunden war deine Renndauer, dann hast du das Rad zerlegt. Gut, gehört irgendwie auch zu Anbau mit dazu. Ich konnte halt von meinem Rennen beschreiben, dass es, irgendwann hatte ich ein bisschen viel Zeit alleine für mich und konnte wenigstens die perfekte Linie fahren. Ich hatte technisch gar kein Problem.
Hattest du AirPods dabei?
Ja, immerhin. Das war, ich muss auch sagen, am Abend vorher habe ich meine Sachen gepackt und habe so alles gesehen, was ich dabei habe und so und dachte mir so, AirPods, ja, ich nehme sie mal mit. Und das ist so der Moment gewesen, wo du irgendwie auch schon sagst, okay, irgendwann wird der Punkt kommen. Wenn du AirPods mitnimmst, weißt du, kommt der Punkt, wo du eh alleine fährst. Also da hast du schon drauf committed, dass du wahrscheinlich nicht seit so ewig langem Feld da mitfährst. Das Ganze machen wir aber nochmal, Leute, für die jetzt mehr ausführliche Informationen haben wollen zum Rennen, mache ich mit Lennart nochmal in Ruhe. Da wird nochmal Giro und Unbound gerecapped. Genau, dann ganz kurz aber einmal dazu. Wie war jetzt eigentlich für dich, ich meine, wir trainieren jetzt seit einem guten halben Jahr schon zusammen. Wie war jetzt die Vorbereitung für dich? Gerade, ich sag mal, die Belastungskombination aus kurz Crit Race, dann wollten wir gleichzeitig sowas wie Unbound vorbereiten. Jetzt diese Woche ist Tulsa, wieder 3 Tage kurzes Crit Race. Jetzt bist du nur 2 Stunden gefahren. Ich hätte gerne gewusst, was du jetzt auf 8-9 Stunden performst. Hast du dich denn soweit für die langen Sachen auch schon einigermaßen gut gefühlt dafür, oder?
Ja, also wir haben also wie du schon meinst, wir haben beides vorbereitet, aber wahrscheinlich dann doch, ich sag mal, den größeren Fokus auf die Crits gehabt, ja, weil klar. Hättest du jetzt gesagt, du gehst voll auf Anbau und hätten wir wahrscheinlich 30, 35 Stunden Wochen fahren müssen. Und hätte ich das gemacht, dann wäre ich, glaube ich, bei den Crits gar nicht vorangekommen, was ja auch so ein bisschen der größere Fokus war. Ich denke, die ersten 5-6 Stunden hätte ich gut mit dabei sein können. Und dann siehst du ja selbst bei Fahrern wie einem Paul Voss oder Frederik Rassmann, die sich ja voll auf Gravel vorbereiten, selbst die hat es nach 6 Stunden komplett aufgestellt. Und ich kann mir vorstellen, ähnlich wäre es bei mir gewesen. Also selbst wenn du halt diese Umfänge fährst, selbst dann kannst du dich halt aufstellen nach 6 Stunden, weil meine ich ja, wir sind also mit so einem guten Pace losgefahren, würdest ja denken, bei 9 Stunden plus fährst du vielleicht mit 2,50 Schnitt los, aber nee.
Genau, das ist es halt, das finde ich halt so irre, dass man sich kollektiv auch einigt, man fährt zu schnell los eigentlich, wissen alle, aber wir machen es erstmal, gucken, was dann passiert. Ein paar wenige schaffen es halt. Auch Fahrer, ich meine, gut, defektbedingt teilweise auch, aber auch so Fahrer wie Tobias Kongstad, ich glaube, wo war der auch auf 30 rum oder noch vielleicht ein bisschen weiter vorne. Also da hat es auch einige Fahrer, die normalerweise, es war ein bisschen durchgewürfeltes Ergebnis am Ende. Einige Fahrer, die eigentlich ganz gut in dieser Distanz sind, waren relativ weit hinten. Manche Fahrer, die man noch nicht so kannte, wie die Neuseeländer dann am Ende, fahren halt ganz vorne rum. Also das ist nochmal was ganz, ganz Neues gewesen irgendwie.
Ja, auch ich war überrascht, der Mann, wie ist der Atze? Der war mit mir letztes Jahr im Team. Ramon Sinkeldamm war ja Leadout-Fahrer bei uns. Der Typ war, also hat aufgehört, weil er jetzt, er war nicht mehr so konkurrenzfähig, ist nicht so gut über die Berge gekommen, auch keine hohe Schwelle gehabt, wahrscheinlich irgendwie 380, 390 Schwelle mit über 80 Kilo, da bist du in der World Tour, machst du nichts mehr, weil du kommst über die Berge nicht. Und der ist Sechster geworden bei Unbound und ich weiß nicht, wo der diese Performance hergezogen hat. Das war, also in dem Bereich seine beste Performance, glaube ich, des Lebens. Ja, ich weiß gar nicht, wo er das hergeholt hat. Deswegen wundert es mich auch so. Das ist gar nicht sein Race gewesen, würde ich sagen. Aber also war sehr, sehr durchmischt.
Voll. Also diese schnellen Gravel-Rennen, das mischt nochmal irgendwie alles durch. So, das ist so, du bist nicht zu Unrecht vorne, das muss man immer sagen. Also man ist nie unverdient vorne, da hat man schon einiges geleistet. Man kann durch sehr viel Pech hinten sein. So manchmal hast du Ergebnisse, wo du denkst, was macht der da hinten? Da weißt du nicht, was passiert ist, weil sie 3 Defekte und dann nie einen Anschluss gefunden, was auch immer. Aber manche Fahrer, da hast du recht, die kommen wieder aus der Versenkung und auf einmal können die genau diese Anforderung richtig gut. Ja, das ist schon wild. Thema Tim de Klerk, einmal Frage an dich. Ich meine, du kennst das aus dem Profifeld ja so ein bisschen. Folgendes, da falle ich halt ab, hab mein Video gesehen, dann fahre ich halt über so eine Senke drüber. Und war mit Hayden unterwegs, hier alias Farm Watts, der Typ mit 500 Watt Schwelle.
Ah, ja.
Boah, hat er mich auseinandergenommen, aber egal. und dann fährt er am Anstieg, fährt er über die Wellen drüber, kommen wir in so eine leichte Senke rein. Wir, keine Ahnung, 42 km/h drauf gerade, nur so ein bisschen cruisen und so. Wir sind wirklich kein Scheiß, 290 noch zu fahren, also da ist noch echt viel Distanz. Steht da mitten auf der Straße, auf so einem Schotterpiste, so ein Tim de Klerk mit seinem Buddy. Irgendwas hatten die, keine Ahnung. Steht er da, dreht sich entgegen der Fahrtrichtung, guckt uns quasi an und hat aber nicht reagiert, so guckt uns nur so an. Und ich dann so, ja, keine Ahnung, bin einfach so weitergescheppert, wie mit, weil gerade ein 42, bremst du jetzt nicht ab und fragst, alles in Ordnung, Tim de Klerk? So, und dann hat er sich so beschwert, hat er so die Hände hochgehoben, warum wir nicht anhalten, nach dem Motto. Und dann denken wir so, hey Bro, also ich bin nicht dein Teamkollege und klar, also irgendwie, wir supporten uns schon gegenseitig. Ich würde sogar sagen, wie bei Traka zum Beispiel, wenn du halt wirklich so komplett im Nichts versenkst und nicht weißt, was du tun sollst und hast einen Schaltwerkabriss und du weißt nicht, wie du nach Hause kommen sollst, kurz bevor es dunkel wird, ist was anderes. Dann ist das Rennen auch manchmal egal, da kann man sich auch mal supporten. Und bei Unbound gibt es, sag mal, zwischen 2 Verpflegungsstationen auch sehr, sehr viele Kilometer, wo man alleine ist. Aber am Ende kommt immer irgendwer nochmal vorbei und da dachte ich mir so, ich dachte erst kurz überlegt, ob ich was falsch gemacht habe, weil ich vorbeigefahren bin, ob das jetzt irgendwie so ein Assi-Move war. Aber dann dachte ich mir auch, korrigier mich gerne, dann soll er auch was sagen, also wenn er was braucht. So, wenn er einen Schlauch braucht oder so, dann sag Bescheid, dann schmeiß ich dir einen hin.
Ja,
aber dann sag was.
Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, so, ihr seid schon so weit vom Race und
genau.
es ist halt Tim de Klerk für.
Genau.
vielleicht könnte ihm jetzt helfen, aber er hätte denn schon irgendwie sich klar äußern müssen.
Genau, das ist es halt. Er dachte sich halt, wir sind gerade 130. Platz, was ist denn das noch für wichtig? Warum sind, ne, wie arrogant wir wären wahrscheinlich, dass wir mit 130. Platz auch durchfahren, an Tim de Klerk vorbeifahren, obwohl er offensichtlich Hilfe braucht, wo er schon Buddy daneben stehen hatte. Also dann denken wir so, ja, dann nimm Schlauch mit, Bro.
Ja, ja, also Tim de Klerk eigentlich ein, also der ist eigentlich cool, also mit dem hatte ich nie Probleme in der World Tour, der war wahrscheinlich einfach sehr überfordert mit der ganzen Situation. Ich bin ja auch selber, also dieser ganze Privateer-Lifestyle ist schon anders, du musst also auf dein Rad, musst alles warten und dann immer gucken, dass da alles läuft. Es ist schon was anderes, ja. Und er hat ja ein ganzes Team dabei, nur Problem ist, er hatte niemand im Rennen, also kein Begleitfahrzeug.
Ja, genau, willkommen beim Gravel-Rennen.
Ja.
Eine Sache, die Peter Stettiner, ich bin in der Woche am Donnerstag, glaube ich, ein bisschen gefahren, hat er mich aufgeholt einmal, bin ich eine Runde mit ihm gefahren. Eigentlich netter Typ, ich dachte immer, es wäre so ein bisschen arroganter Typ, aber mit dem konnte man sich gut unterhalten. Und er meinte, eine Sache, weshalb er zum Beispiel auch diese ganze UCI-Serie des Gravel-Sports gar nicht feiert in Europa, weil er meinte, das ist nicht der Spirit des Gravel-Rennens, wie es in den USA ist. In den USA ist es so, du hast diese weiten, langen Strecken, viel Platz und so weiter. In Europa hast du mehr Rundstreckenkurs. Und dann sagte er, dass, wenn du halt ein großes Support-Team hast, als Top-Fahrer zum Beispiel, wenn so ein World-Tour-Fahrer in ein Gravel-Rennen geht, in UCI World Series-Rennen, fährst du einen Lohnkurs und kannst Material, Team, sonst was mitnehmen, hast du halt gegenüber anderen Fahrern mal so einen riesen Vorteil. Und diese großen, weiten Rennen, wie jetzt hier Belgium Offroad, wie Unbound, wie auch sowas wie Steamboat und so ein Kram, da bist du auf dich alleine gestellt. Und dann sagt er, das ist nochmal eine andere Art von Rennen fahren, wie jetzt auch ein Tim de Klerk auf einmal da steht. Und weil er vielleicht, keine Ahnung, hat er keinen Schlauch mitgenommen, ich weiß es nicht. Plug hat nicht gehalten. Und dann aber sagt er so, das ist so die Erwartungshaltung immer, dass immer jemand für dich da ist. Aber du musst es selber hinkriegen, du musst selber für dich bereit sein. Und er sagt halt, diese UCI-Serie in Europa ist dann immer so gebaut, dass dann irgendwie so Fahrer mit einem Team einen größeren Vorteil haben und die Fahrer, die eigentlich diese Gravel-Rennen gewohnt sind, dann, ich sag mal, schlechter dastehen oder zumindest die unterstützten Fahrer irgendwie besser klarkommen und das nervt ihn halt so ein bisschen. Kann ich irgendwie nachvollziehen? Ja.
Es ist ein guter Aspekt. Ich kann es auch nachvollziehen, weil wenn man schon jetzt so das ganze Gravel-Ding macht, dann will man auch irgendwie eine Chancengleichheit haben.
Genau.
Und wenn man dann wirklich auf sich allein gestellt ist, sorgt es in dem Moment dafür, ja, dann ist es nur das Material und du gegen den Kurs.
Genau.
Und wenn du dann aber alle 5 Kilometer irgendwie wen stehen hast, verändert schon die Dynamik. Also ich kann schon verstehen. Was ich auch krass finde beim Gravel einfach, dass du hast halt so viele verschiedene Kurse. Also du hast sehr anspruchsvolle, dann sehr, also Kurse, die berghoch, bergunter gehen jetzt oder wie bei Anbauen fast nur flach.
Ja.
Ist einfach verschiedene Anforderungsbereich und da ist für jeden was dabei, aber auch vielleicht immer nur 1-2 Rennen pro Jahr.
Voll.
Und wenn man da dann einen Defekt hat, dann steht man halt da, ja.
Und ja, genau, und das ist halt dann irgendwie Teil des Spiels und da muss man sich halt Gedanken machen. Der Setting hat mich aufgeholt und ihr Alexi Vermeulen, ich glaube, so wird ausgesprochen, ich habe keine Ahnung.
Ja, ja, der hat auch einen Dackel, wie ich, ja.
Ja. der hatte auch so zwei fertige, diese Plugs, aber schon mit den Nadeln quasi, hinten am einer Sitzstrebe festgetaped. Der muss diesen Tape abziehen und dann einfach reinstecken direkt. Und solche Vorbereitungen musst du halt treffen. Und wenn ein Tim de Klerk das zum Beispiel nicht ganz weiß, weil er muss es erstmal kennenlernen und so, dann wollen diese Fahrer auch, dass, wenn es hart auf hart kommt, dass solche Vorteile, die du anarbeitet hast, so viel Erfahrung, auch wirklich halt dann genutzt wird. Wenn du zum Beispiel kein World Series Rennen fährst, hast einen 40, 50, 60 Kilometer Rundkurs, hast aber 2 Verpflegungsstationen und dann 4 Stationen steht jemand mit einem neuen Laufrad und du musst nie einen Trinkrucksack mitnehmen, weil du alle paar Kilometer eine neue Flasche bekommst, ist das natürlich eine andere Art von Rennen, wenn du halt dann 8 Leute als Support-Team mitnimmst, als dann irgendwie, keine Ahnung, 120 Kilometer alleine auf dich gestellt zu sein, irgendwo in der Prärie von Kansas.
Ja, 100%. Ich hätte es auch dann lieber so, dass Chancengleichheit für alle und dass man da wirklich auf sich allein gestellt ist. Aber aktuell, ich finde es schon geiler, entweder so diese Krits zu fahren, wo du halt, ich sag mal, auch 3-4 Runden dir dann nehmen kannst und wenn du Platten hast, kannst du wechseln oder halt im Straßenrennen hast du einfach ein Begleitfahrzeug, weil es
geht halt weiter.
Ja, ja, genau, es geht halt weiter und wenn du Pech hast, du zerschießt dir irgendwie, weiß ich nicht, Kurbel oder Laufradsatz, dann ist halt komplett Ende. Wie wäre es denn bei dir gewesen? Angenommen, irgendwo in der Mitte hättest du jetzt, weiß ich nicht, einfach das Hinterrad komplett zerschossen und also wir wären im Arsch gewesen. Hättest du weiterfahren können? Nee, wa? Hast du ja. Also du hattest ja nicht mal eine Begleitperson, ne?
Nee, ich war komplett alleine diesmal. Vor 3 Jahren bin ich zum ersten Mal an Bond gefahren und da hatte ich auch nochmal einen Hinterradplatten, der nicht wirklich gehalten hat mit dem Plug und ich hatte keinen Schlauch dabei. Damals war ich richtig dumm, weil ich hatte einen Schlauch dabei, der ist bei mir aus der Satteltasche flöten gegangen. Kein Witz, der Reißverschluss ist aufgegangen durch die Erschütterung und dann ist alles rausgefallen. Und dann war ich halt so, okay, ich fahre jetzt irgendwie mit so einem halben Bar irgendwie durch die Gegend, habe mich zur Feedzone geschleppt und habe da einen neuen Reifen drauf bekommen und halt zwei Schläuche in die Hand gedrückt bekommen. Und da muss ich sagen, war ich extrem froh, einfach nur zu wissen, dass wenn ich jetzt mich auf die nächsten 130 Kilometer aufmache, stehe ich nicht irgendwo nachher da und habe keine Option mehr. Also darum ging es mir. Ich meine, da war in dem Moment dann auch auf Platz, was gar nicht so schlecht war, wie 50 liegend oder so. Damals war es auch noch nicht so schnell. Aber in dem Moment dachte ich mir so, okay, ich finde es gut, einfach eine Option zu haben, weiterfahren zu können und nicht irgendwie zu denken, beim nächsten ist halt Schachmatt. So. Und das fand ich hilfreich. Aber sonst finde ich es auch okay, wenn man auch ein bisschen, sag mal, mitnehmen muss, auf sich alleine gestellt muss und auch diese Frage sich überlegt, okay, weiß nicht, Gewicht, Aerodynamik versus Sicherheit, Durability, so wie viele Optionen habe ich mit dabei und so weiter.
Ja. Ich hatte dieses Jahr einen Trinkrucksack dabei, ja. Und das ist ja schon wieder outdated. Also die meisten haben ja irgendwie so einen integrierten, so ein Unterhemd, wo du halt diese
Trinkblase.
Ja, diese Trinkblase reinmachen kannst. Also es ist krass, also wirklich Gravel, also was du da an Geld reinballern kannst und was du da alles machen musst, wie du dich informieren musst, da brauchst du eigentlich schon eine separate Person, die da einfach Research macht, dass du da wirklich immer auf dem aktuellsten Stand bist.
Ja, du warst wie beim Golf eigentlich, so ein Dude, der einfach mal zwischendurch sagt, was du für das aktuelle Rennen brauchst. Ja, eigentlich brauchst du auch einen Reifendude, der dir sagt, welchen Reifen und welchen Luftdruck.
Ist ja halt auch so. Also bei mir, ich hatte 40er Reifen montiert, weil die Lieferung mit den 45er und 50er kam nicht an. Lange Geschichte, da brauche ich gar nicht so drauf eingehen. Und dann war ich so, ja, okay, ich habe 40er Reifen.
Also mittlerweile wird das bedeuten, Baller ist auf Cross-Reifen gefahren, so was eigentlich eine Modelle Standard angetrifft.
Ja, aber auch unser Rad ist das rosa Rad, die Gabel aktuell 45er geht rein, ich glaube 50er ist knapp.
Ja.
Ich glaube, da kommt auch bald ein Update, dass man da dann einen breiteren Reifen reinmachen kann vorne in die Gabel, weil es sind ja auch ein paar Leute sind ja auch mit Mountainbike-Gabeln gefahren. Ganz absurd, wie heißt der? Der war davor bei Lifetime Nummer 1. King Swenson, der fährt eigentlich immer mit Mountainbike-Setup.
Ja, also Mountainbike-Reifen ist der neue Trend gerade im Gravel-Sport. 50er reicht nicht aus, mittlerweile sind wir bei 2,2 ist das dann, glaube ich, Zoll. Alle fahren so Mountainbike-Reifen, was ich auch, kann man in Ruhe mal diskutieren, was ich schwierig finde, weil teilweise die Seitenkarkasse zum Beispiel, je nach Reifen, auch nicht so viel aushält und weniger oder anfälliger ist als andere Reifen. Es gibt manche Gravel-Reifen, die ich habe mich für einen Reifen entschieden, wo ich wusste, dass er ein bisschen langsamer ist, aber der mehr Material an der Seitenwand hat. Mhm. Und ich wollte einfach nur keinen Seitencut. Das ist alles. Und wenn ich halt dann 5 Watt mehr trete und da komme ich aber den ganzen Tag durch das Rennen durch, ohne halt, weiß nicht, 10 Minuten Standzeit zu haben, dann ist das mir wert, so einfach diesen Reifen zu haben. Und manche fahren halt mit Mountainbike-Reifen. Manchmal ist das Setup dann, ich sag mal, sehr risikoreich und bei den ganzen Defekten, die wir hatten, naja, vielleicht auch einiges erklärt.
Ist dein Rad auch zerschossen mit so Steinschlägen?
Es war okay. Also ich sag mal auch da wieder, ne, nachdem ich so früh rausgefallen bin, hatte ich auch weniger Steine, die mir entgegenkamen. Also das macht auch mal einen Unterschied. Aber
du musst dir gleich mal mein Rad anschauen. Also ich musste eine der Sachen, die ich selber bezahlen muss, sind so Kurbeln. Ich habe jetzt auf 165er gewechselt.
Da kommen wir gleich auch nochmal zu.
Und die Kurbel, die kannst du wegwerfen. Die ist nach 2 Stunden, die ist komplett.
Du hast eine SRAM 165er Kurbel?
Ja.
Die kannst du nicht wegwerfen, das ist eine Rarität. Ja, die kannst du nicht kaufen. Ja, du kannst die noch für doppelte Preis verkaufen.
Schön mit Steinschlägen zerschossen.
Egal, aber sie ist 165 lang.
Ja.
Okay, sehr gut. Dann lass doch mal direkt noch ein bisschen ins Training reinquatschen. Denn, genau, wie gesagt, wir arbeiten seit einem halben Jahr zusammen. Ich habe dich schon ein bisschen was quälen und fahren lassen. Ich habe gleich ein paar Fragen generell, die mich mal interessieren würden. Aber zunächst einmal, gut, ich glaube, Frage hat sich geklärt. Gravel oder Crit, was du lieber?
Ja, also aktuell 110% Crit.
Ja,
ich habe ja dieses Jahr gesagt, ich fahre Crit und Gravel, weil ich beides ausprobieren wollte. Ja. Ich wusste schon vorhin, wahrscheinlich Crit wird nicht einfacher sein, aber wird mir mehr liegen. Weil bei mir ist es auch, ich kann, mein Gewicht schwankt sehr. Also ich kann bei 80 Kilo, sagen wir 1700 Watt fahren und bin richtig stark. Denn die letzten Jahre bei der Vuelta war ich dann immer irgendwie so bei 74 Kilo oder sogar fast 73 mit einer super hohen Schwelle mit Höhentrainingslager. Mhm. Und ich glaube, so eine Form bräuchte ich denn eher bei jetzt Rennen wie Anmount oder bei den ersten Gravel-Rennen. Ja. Deswegen war es auch schwer, so einen Mittelweg zu finden. Aber aktuell auf jeden Fall die Crit-Rennen, die liegen mir mehr und es ist einfach einfacher. Wenn du Platten hast, dann wechselst du Rad.
Ja, du bist, ja, ja. Du bist halt auch angepasster an diese Intensität. Du kannst halt diese Explosive, du kannst sprinten, du kannst auch mehr dieses Straßending auch mit reinbringen. Das macht schon viel Unterschied, ja. Okay, dann einmal eine Frage, wie Wochenende, Tulsa, 3 Tage, was hast du dir vorgenommen?
Ich habe mir viel vorgenommen, kann ja mal so ein bisschen was sagen zu den ersten Crit-Rennen. Meine erste Serie war hier die Speed Week, das sind auch irgendwie 8 Tage Rennen. Und die
ja, auch richtig, 8 Tage, 8 Rennen auch, ne?
War glaube ich 10 Tage und dann 8 Rennen, da waren so, paar Rest-Days. Ja. Und die ersten beiden Tage bin ich also wirklich aus den Wolken gefallen, wie hoch das Tempo
Leute,
war.
Leute, ganz kurz, ich grätsch mal rein. Ja. Ich glaube, es war der erste Tag, als du mir diese Audio geschickt hattest.
Ja, da kann ich auch mal kurz was zu sagen. Und zwar, ich hatte so ein Pre-Workout-Booster ausprobiert. Der war auch komplett batch-tested. Aber Problem war, ich glaube, das war so ein Pump-Booster. Und nach 40 Minuten ist mir noch nie passiert, ist mir so schwarz vor Augen geworden, weil ich glaube, durch also dieser Pump-Booster, die Gefäße, erweitern sich und ja, also ich muss hier aussteigen, weil mir schwarz vor Augen geworden ist. Das hatte ich noch nie gehabt. War ein gutes Learning, dass man da vielleicht doch mal ein bisschen noch mehr spezifischer auf die Inhaltsstoffe gehen muss. Jetzt trinke ich einfach einen Red Bull vorm Rennen.
Auch koffeinreich wahrscheinlich aus. Aber die erste Audio, die du mir geschickt hattest, war so, Leute, Lukas, es kann nicht sein. Ich fahre zurzeit Bestwerte meines Lebens und ich werde hier nur von den anderen verprügelt, irgendwie sowas. Die müssen alle gedopt sein, alle zu schnell. Das geht nicht anders. Wie du sagst, es auch so allgemein, das war so richtig emotional in dem Moment, weil du mal gemerkt hast, bist so mental gecrackt. So. Das kann gar nicht sein. Es geht nur die Erklärung, dass alle anderen gedopt sind, weil ich fahre hier Bestwert und habe keine Chance.
Ja, also ich finde es immer noch sehr suspicious, weil also du hast teilweise, da war so ein, also ich will hier niemand was unterstellen. Nein. Aber die werden, also der eine Venezuela oder Kolumbianer, whatever, der ist in einem Tag 6 Watt pro Kilogramm auf 20 Minuten gefahren in einem, oder auf einem Crit-Course halt mit Kurven, also nicht normalized, er ist 6 Watt gefahren, das hat ihn bei Training Peaks gepostet und ich hing in einer Reihe auf Posi 10, fahre um mein Leben, Anschlag, alles, was ich habe. Der Typ fährt Runden, gewinnt mit einem anderen Arzt zusammen. Und denkst du, es geht nicht. Also ich fahre hier Anschlag, hatte da dann auch, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie 3,20, 3,30 Schnitt und knapp 400 normalized. Der Typ fährt Runden, gewinnt. Da bin ich ja komplett aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, es geht eigentlich nicht.
Das ist schon irre. Okay, dann kommen wir direkt in die erste Frage. Größter oder generell Unterschied zwischen, ich sag mal, deutschen Crit-Rennen, ich meine, du hast aus dem Nachwuchsbereich ja viel kennengelernt und halt jetzt amerikanischen, gibt es da so einen nennenswerten Unterschied, wo du sagst, das ist hier bei gerade Crit-Races ganz anders? Oder auch vielleicht zum World Tour, also was, das Tempo, ja, aber was ist so grundlegend bei Crit-Races, wo du sagst, das ist hier in Amerika nochmal ganz besonders? Hast du da irgendwas?
Also ich bin schon lange keine deutschen Kriterien mitgefahren, höchstens so die Nachtour-Crits, aber die sind, da sind alle erschöpfer Natur, die sind dann auch nicht so hart. Womit ich so vergleichen kann, ist, ich bin Down Under Crit gefahren, das ist vor der Tour Down Under und dann in der Vuelta, letzter Tag, war auch ein Crit. Stimmt. Und da hatte ich also ähnliche Zahlen wie hier gehabt. Problem war halt, also da war ich vorne im Rennen, habe das Rennen so mitgestaltet, bin vorne gefahren, war da immer sehr weit vorne und hier hatte ich teilweise zu kämpfen, überhaupt im Feld zu bleiben. Und das hat sich dann so ein bisschen gelegt nach ein paar Tagen, weil ich so ein bisschen diesen Rennstil mehr analysiert bekommen habe. Ja. Also ich habe im Vorhinein gedacht, die meisten Rennen enden hier in einem Sprint. So war es ja auch vor ein paar Jahren noch als Legion, Legion of Los Angeles war so das größte Team. Die haben das Rennen kontrolliert, die meisten Rennen waren in Sprint. Aber jetzt hat man mehr kleinere Teams, auch mit guten Fahrern, aber halt wirklich so 5, 6 Teams. Das heißt, die Dynamik hat sich verändert. Die meisten Rennen enden hier in einem Breakaway, also in einer Spitzengruppe. Und dazu auch, angenommen, nach einer halben Stunde formt sich eine 10-Mann-Spitzengruppe. Mhm. Und da bin ich dabei. Denkst du erstmal, cool, von diesen 10 Mann gehen dann wieder 6 Mann. Von diesen 6 Mann gehen dann wieder 3 und von diesen 3 dann nochmal 2. Also du musst denn nicht mal du hast die finale Gruppe dann geschafft und dann wird aber davon nochmal separiert und wenn du halt bei 10 Leuten hast du halt 3, 4 Teams drinne Und dann wird dir halt der Arsch versohlt, weil also niemand führt mit, sondern es wird dann aus dieser Gruppe auch attackiert. Und das ist krass. Also die Kurven werden, das Rennfahren an sich ist weniger aggressiv, weil auch hier die Krankenversicherung ist ja hier nicht kostenlos. Also wenn du hier ins Krankenhaus kommst, musst du bezahlen. Deswegen habe ich schon das Gefühl, es wird ein bisschen sachter gefahren, auch wenn die das hier wahrscheinlich anders sagen würden. Aber mit der World Tour kannst du nichts vergleichen, was so die Aggressivität angeht.
Ja.
Aber
bitte, was ist das für eine geile Aussage? Hier wird weniger aggressiv gefahren, weil die Krankenversicherungen sind nicht so gut. Das ist teuer, wenn du stürzt. Okay, das also merke ich mir.
Ich glaube, das ist schon der Fall.
Wenn ich am Freitag am Start stehe, gut, ich fahre der Cat One, dann werde ich auf den Leuten sagen, Leute, ich bin top versichert. Ja. Da haben die alle Schiss vor mir. Ich fahre dich in die Wande. Wenn ich mit untergehe, ist kein Problem.
Ja, ja, ja.
Okay, ja.
Aber du hast aber einen gewissen Eigenanteil in den Krankenhäusern. Mhm. Ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber wenn du jetzt den Schlüsselbein brichst, musst du wahrscheinlich schon $500 zahlen. Aber die Kurven, ich kann es nicht mit den deutschen Krits vergleichen. Ich glaube, die Szene ist mittlerweile auch sehr hoch. Ja. Aber die Kurven, also jede Kurve denkst du wirklich, also du bist hier haarscharf, nur davon entfernt wegzurutschen.
Mhm.
Ich fahre aktuell tubeless, dann immer so 4,2 Bar drauf und das ist dann schon gut. Aber die Kurven werden wirklich so krass gefahren, da bist du wirklich am Limit.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn du das halt nicht so mitgehen kannst, die Kurve, ich kenn's ja auch selber halt, wenn du, gerade wenn du Anschlag fährst, hast du mal eigentlich nicht ganz konzentriert, dann hast du die Kurve nicht ganz getroffen, so, und dann verlierst du halt kurz so einen Meter, zwei vielleicht am Hinterrad, und dann auf den Geraden, wenn das Tempo in der Runde so hoch mitgenommen wird, dann bist du ja nur auf der Geraden am Arbeiten, bis zur nächsten Kurve wieder dran, und das zieht halt auch richtig Körner. Also du musst ja auch dieses Technische mitgehen können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte denn die ersten Rennen, hatte ich auch Krämpfe, weil jede Kurve ist eigentlich 1000 Watt. Vielleicht war das auch dem geschuldet, dass ich nicht 100% in dem Moment also die Kurven so gut nehmen konnte. Aber ich hatte einfach nach einer Stunde Krämpfe, weil also alles spielt sich über 600, 700 Watt ab. Aus der Kurve 10, 15, 20 Sekunden 1000 Watt, dann geht es vielleicht ein bisschen runter. Hörst du wieder aufzutreten, dann geht es wieder von vorne los. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, weil du hast diese, in der World Tour würde ich sagen, Attacken, das geht alles über 500, 600 Watt, vielleicht 1, 2, 3, 4 Minuten, aber du hast selten diese Peaks, wo du durchgehend 1000 Watt fahren musst.
Ja.
Und das ist schon eine andere Belastung für den Körper.
Welches würdest du sagen von der Speed Peak als Beispiel, war das härteste Rennen? Weißt du gerade zufällig?
Also, habe ich mittlerweile alles hochgeladen?
Ja. Ich habe es gerade parallel offen.
Ja, und zwar, das war, ich glaube.
Der letzte Tag ist auch schon ziemlich gut.
Lass mich mal schauen. Und zwar, mein bestes Rennen war, warte mal, das war es, glaube ich. Also, das war so persönlich mein bestes Rennen. Da hatte ich einen guten Tag erwischt.
Das ist der Freitag. Ich würde sagen, wir haben mittlerweile 1, 2, Ruhetag, 3, 4, 5 Rennen, 6 Rennen schon hinter dir, also 7. Rennen. Der Freitag, ich kann mal ganz kurz die Stats runter zitieren. Das ganze Rennen, wir haben jetzt ungefähr Stunde 13, 3,45 Average. 3,82 normalized, ein 47er Schnitt auf dem Kurs und wir haben Bestwerte Stunde 3,47, 20 Minuten mit 3,68 Watt und natürlich ein paar 1400 Watt Antritte.
Oder war 3,40, hört sich schon viel an, aber du trittst ja wahrscheinlich 30% der Zeit trittst du nicht wegen diesen ganzen Kurven und dahingehend ist es halt nochmal krasser und jetzt auch nochmal hier Verschwörungstheorie von mir. Du hast so viele Amis, die in Europa nichts reißen und dann fahren die hier die Krits und zerlegen alles auseinander. Und ich war ja immer gut dabei, ob es jetzt Leadout war oder am Berg.
Ja.
Und dann manche Leute in Europa, es kommt nichts und hier in Amerika aus irgendeinem Grund, die zerlegen die Krits und fahren hier wie Mathieu van der Poel.
Was ich, klar, gut, in so einem Crit-Rennen noch was anderes, weil es halt eigentlich diese relativ standardisierte Bedingung ist, was ich ja bei Straßenrennen hier extrem krass finde, dann glaube ich, was ich auch viel nur großen Unterschied macht, ist, du hast so viel Platz hier. Also, ich meine, ein Crit-Rennen in Deutschland ist ja, sag mal, die Hälfte teilweise der Straßen, die du hier hast und du hast so viel Platz hier und bei Straßenrennen, da hast du halt auch nicht mehr das Problem, weil wenn das mal eine Tour of California mit einer Benelux-Rundfahrt vergleichst, du musst ja bei Tour of California nie positionieren. Du bist immer da, wo du kannst immer nach vorne fahren, jederzeit, du hast Platz ohne Ende und ich glaube, das macht einen Unterschied.
Ich hier mit den, also die Speed Week, haben mir auch Leute gesagt, war speziell, weil die ersten Tage, am ersten Tag war es besonders und zwar, ich habe gedacht, die rufen ja immer so 10 Leute auf. Ich dachte, ja, okay, komm gerade aus der World Tour, die werden mich schon irgendwie aufrufen. Und dann war ich hinten
Maurice who?
Keiner aufgerufen, 120 Leute und das war ein Rundkurs, ein Kilometer mit irgendwie 8 Kurven, super enge Straßen und ich bin, also ich habe um mein Leben gekämpft, um nach vorne zu kommen und dann hatte ich diesen Blackout.
Ja.
Also 50-50, manche Kurse sind breit und breite Straßen, aber manche Kurse sind so anspruchsvoll, wenn du da nicht vorne bist, also wirklich, und ich meine unter den ersten 10, sobald du alles hinter 7-8 bist, trittst du halt mehr Watt wie,
klar, genau,
wie die Leute teilweise vorne.
Ja.
Und das war auch eine Dynamik, die mir nicht bewusst war, du bist dann halt lieber in den Attacken mit dabei, fährst immer mit, weil alles ab Posi 6-7 zahlst du drauf.
Und das ist auch der Grund, weshalb ich glaube, dass halt auch dann machbar wird, dass manchmal auch Einzelfahrer, gut, der ist unglaublich schnell gefahren, aber dass Einzelfahrer in der Lage sind, auch so ein Feld wieder zu überrunden, weil wenn du dann, je nachdem, wie lang der Kurs ist und das Feld aufgereiht ist, ist erstmal das Feld schon ziemlich lang. So, dann bist du als Einzelfahrer natürlich immer in der Lage, die perfekte Linie zu fahren, wenn du gerade gute Kapazitäten und konzentriert bist. Und wenn sich teilweise das Feld dadurch ein bisschen selber ausbremst, weil es vielleicht sich in so eine Kurve zu dritt reinschmeißt und das nicht so schnell gefahren wird wie ein Einzelfahrer, kann es ja manchmal sein, dass dann dadurch auch schnell wieder Zeit gut gewonnen wird. Und vor allem die physiologische Beanspruchung ab Platz 6, 7, 8 ist noch mal fast höher als diejenige, der vorne fährt. So, wenn du halt immer diese Antritte mitgehen musst, anstatt vorne irgendwie konstant einen Sweetspot zu fahren. So, und dann hast du auch schnell die Möglichkeit, da eine konstante Leistung zu fahren. Hinten denkst du so, ey, das ist komplett wild, weil du nur 1000 Watt und nichts trittst. Und dann gehen wir drei Leute gleichzeitig in die Kurve, bremsen sich vielleicht ein bisschen aus und dadurch gibt wieder vorne eventuell nochmal eine Sekunde, die du halt gut gemacht.
Ja, das war auch an dem einen Tag so, dass das Feld war einfach so aufgereiht, dass wahrscheinlich, das Feld hat wahrscheinlich 30-40% von dem Rundkurs in Anspruch genommen. Ja. Aber trotzdem, der eine Arzt, der uns überrundet hat, der ist 370 Watt gefahren im Schnitt. Also nicht normalized 370 und der wog irgendwie 60 und ein paar Kilo, wahrscheinlich 62, halt, 63.
Ich finde die absolute Zahl, wissen wir, ist okay. Ne? Mhm. Relativ ist halt unglaublich hoch und ich finde es halt krass, dass er damit so viel Geschwindigkeit mitnimmt. Ne? Also da muss er auch extrem aerodynamisch auf der Karre sitzen.
Ja, also,
sonst zählen die absoluten
Wattzahlen. Der war wahrscheinlich so ähnlich gebaut wie eine Remco.
Ja, wie
so
Remco,
so mäßig, aber, ja, aber halt super klein, super leicht. Aber ja, trotzdem, also 6 Watt, 20 Minuten auf so einem Crit-Kurs ist, ja.
Ist der Typ hier mit dabei?
Der war aus irgendeinem Grund die anderen Tage von der Speedweek, hat gar nichts gemacht.
Okay.
Der nur den einen Tag Übermensch gewesen und dann die nächsten Tage gar nichts gemacht. ich glaube, der ist ja auch dabei. Aber Tulsa ist mehr prädestiniert für einen Sprint. Also ich denke
jetzt kommen wir in das interessante Ding, jetzt muss ich was von dir lernen. Also, wir beginnen mal Tulsa, 3 Tage. Nächste Woche werdet ihr mehr hören, wie es war. Du hast da mehr für einen Sprint. Wir haben mal letzte Etappe mit Crybaby Hill, die auch ein bisschen on-off ist, ein hohes Normalized Power-Rennen, denke ich mal. Was glaubst du so, wie der erste Tag so aussehen könnte?
Ich habe mir mal ein paar Rennen angeschaut. Der erste Tag, auch viele Kurven, aber alles sehr smooth, breite Straßen halt also nicht so eklige Kurven. Ich denke, erster Tag wird ein Sprint sein, ein Profi-Peloton auf jeden Fall, haben ja alle gesagt.
Oder wie Auge da letzte Mal.
Das war am zweiten Tag.
Auge ist am zweiten, ich dachte am ersten Tag war das halt ja Solo. Nee,
der hat am zweiten Tag gewonnen.
Okay.
Genau, also erster Tag, denke ich, Sprint, zweiter Tag kann auch sein, aber da hat letztes Jahr Augenstein Solo gewonnen. Und dann dritter Tag war letztes Jahr ein Bunch Sprint, Crybaby Hill, aber da kann es auch zu einem Breakaway kommen. Ich wäre schon froh, wenn es einen Tag im Sprint ankommt, weil das war auch das Ding dann bei der Speed Week, wenn es auf den Sprint ankam vom Feld, da war ich immer bei den ersten drei mit dabei.
Ja.
War auch schwierig, weil ich kein Leadout hatte. Und jetzt nochmal der Vergleich zur World Tour. Es ist tatsächlich in der World Tour einfacher, ohne Leadout ein Rennen zu gewinnen, wie hier.
Ja.
Weil Problem ist, du hast hier nur 2, 3 Top-Teams, die Leadout machen. Die sind dann mit 4, 5 Leuten aufgereiht. Und du kannst dich da halt schlechter dazwischen drängen wie in der World Tour. In der World Tour ist so ein Chaos, dass jeder fast Also du hast ja maximal Alpecin hat es immer so gemacht, dass der Sprinter nur einen richtigen Leadout-Fahrer hatte und die bleiben zusammen und der Rest.
Du kriegst das, genau, früher ging es mit HDC, ging das noch von vorne das Runterarbeiten, aber mittlerweile kriegst du das gar nicht mehr hin. Diese Leadouts haben sich so stark auch verändert.
Ja.
Du hast eher einen, maximal noch einen zweiten Fahrer und dann gibt es irgendwann einen Moment, wo du versuchst, mit Schnelldampf von vorne so vorbeizukommen, nach vorne zu kommen.
Das ist das Ding, also Moment. Du probierst eigentlich wirklich nur 1 oder 2 Leute zu haben und dann die anderen probieren sich drumherum zu scharen und quasi zu helfen, aber du kannst halt nicht mehr einfach dieses Leadout von vorne machen, weil alle kommen links, rechts vorbei, super Chaos.
Ja.
Was mir eigentlich dann gefallen hat, weil da konnte ich mich dann im Zweifel gut zurechtfinden und hier musst du dann wirklich abwarten und den richtigen Moment finden und vielleicht dazwischen drängen für eine halbe Runde und dann fährst du den Sprint.
Ja.
Aber ich denke, Tulsa wird nochmal anders sein, weil einfach viel Chaos auch sein würde. Ja. Hier sind ja wirklich alle dabei, auch die Deutschen.
Ja. Wer ist für dich Favorit für, wenn du es nicht bist, für zum Beispiel ersten Tag, oder ja, ersten oder zweiten Tag, wenn es auf den Sprint kommt? Wer ist, oder anders, auf wen guckst du am meisten?
Und zwar erstmal Legion, die haben gar nichts mehr, was heißt gar nichts mehr zu melden. Die beiden Williams-Brüder, die sind ja so die Ikonen, Legenden des Crit-Sports, die machen aktuell gar nichts. Also war auch lustig, der Corey Williams, der zieht sich teilweise Ketone vor dem Rennen, also komplett kontraproduktiv.
Warum?
Ja, die haben.
Sagt ihm das keiner. Also wir sagen es ihm nicht.
Ja. Ich habe das immer auf Fotos gesehen, dass der teilweise vor dem Rennen so Ketone getrunken hat. Wir sagen es ihm nicht. Die haben auch teilweise gute Leute, die aufs Podium fahren können. Für mich tatsächlich die Hauptfavoriten. Ist erst letzte Woche Ami-Meister geworden. Lukas Bogoi, ich weiß gar nicht, wie der wieder genau heißt. Also der ist amerikanischer Crit-Champion und dann auch die Jungs von Kempten, die jetzt hier sind, vom DCC-Club. Ich werde mich da probieren, in die Sprintzüge reinzuhängen. Ich glaube, ich habe da auch einen guten Druckpunkt. Ich sage einfach, das sind hier die Deutschen, das sind meine Jungs.
So, ja,
und dann hänge ich mich
gut
da rein. Ja. Und dann, was ich probiere, lieber einen Sprint lang zu fahren, weil was interessant ist, die letzte Kurve ist immer 150 bis 200 Meter vor Ziel und weil du ja beschleunigen musst noch raus, hast du gar nicht diesen krassen Windschatten-Effekt. Also ich würde im Zweifel immer lieber auf 1 in die Kurve fahren, wie auf 2 oder 3 und dann kannst du es nicht mehr einholen. Also lieber gehst du ein, wirst dann Zweiter.
Ja, aber die Zeit geht verloren dann bis zum Ziel. Also für die anderen dann, um dich zu überholen.
Ja. Okay. Und genau, also ich werde mich an den beiden orientieren und dann aber probieren, mein eigenes Rennen zu fahren. Ja, also ich habe schon hohe Erwartungen. Ich will auf jeden Fall ein Rennen abschießen, mal schauen, wie es klappt. Sind ja immer verschiedene Faktoren.
Ja.
Aber einen Tag auf dem Podium, das muss sein. Ich glaube, ich wurde wirklich jetzt bei jedem Rennen besser, von nicht beendet, dann 7., 8., dann 5., dann 4. Also ich komme immer näher. Hoffentlich läuft jetzt diese Woche alles zusammen und dann.
Und Leute, ich kann euch sagen, im Training läuft es auch ganz gut bei dem Mann. Einer der großen, du hast einen großen Hebel war, glaube ich, können wir nochmal kurz die Leute mitnehmen, als du meintest, hab 165er Kurbel ausprobiert. Ist ja ein ganz neuer Sport. Verdammt, hätte ich das mal eher in meiner Karriere gemacht. Ich glaube, an dem Tag bist du mir 4x8 Minuten mit 430 Watt irgendwie sowas durchgefahren. Das war komplett wild. Was war da los?
Ich bin dann sogar noch eine Woche später, sind wir auch wieder 4x8 gefahren und dann beim ersten lief so gut, dann bin ich 400,
ich guck mal
460, nee, 400, 480?
Du bist einmal 491 Watt hast du irgendwann auf 8 Minuten mal getreten dieses Jahr.
Ich glaube, mein Rekord ist 482 auf 10 Minuten, die bin ich dann die Woche danach gefahren.
Ja,
die kurzen Kurbeln, ich hatte wirklich so das Gefühl, dass die Hüfte freier war, weil ich glaube einfach dieser Winkel weniger krass ist, halt dann nach oben und nach unten. Und er hatte da dann direkt einen Performance-Schub. Also bin wirklich Fan. Ich bin direkt auf 165 gegangen. Ich hatte davor, glaube ich, 172,5 oder 175. Da müsste man mal in den Jahren gucken, ob es jetzt eine 170 ist oder was da das Perfekte ist. Aber ich bin auf jeden Fall super zufrieden mit einer kurzen Kurbel und mal schauen, wie sich der Trend weiter fortsetzt. Ich glaube, kürzer muss es nicht sein.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber gerade in Rennperformance, auch wenn du sagst, Kurvenlage ist halt wichtig, dann ist auch nochmal gut. Du kannst nochmal Mühe eher anfangen, wieder zu treten. Du kannst später in die Kurve reintreten und nochmal dann ein bisschen aufhören musst. Das heißt, auch für die Kurvenlage gar nicht mal so verkehrt. Wenn du das halt dann mit einer hohen Frequenz am Ende halt drehen kannst, super. Und wenn man auch sagt, wenn du halt meinst, du hast einen Antritt, du hast aber auch nicht so diese ewig langen Plateausprints, sondern du hast einmal diese Beschleunigung, dann hältst du das irgendwie. Dann hast du auch dann zwar verlierst du ein bisschen maximales Drehmoment, ne, weil der Hebel wird ja ein bisschen kürzer, also beim ersten initialen Tritt. Wenn du es aber Frequenz halt holst, weil kommst du mit einer 50 oder fast drüber schon auf die Gerade, dann ist halt ein paar Tritte hart antreten und dann fehlt es auch schon fast wieder an Zeit, wo halt diese hohen Leistungswerte relevant sind. Eigentlich ist viel, viel entscheidender, wie du sagst, wenn eine kurze Gerade ist, bis zum Ziel nach der Kurve, Geschwindigkeiten maximal mitnehmen und dann geht die Zeit aus für die anderen Leute, dich zu überholen. Also das macht halt auch auf verschiedenen Ebenen irgendwie Sinn, wenn man damit zurechtkommt und halt die Performance dann erbringen kann. Nochmal Thema Training, was ich ganz spannend finde. Ich war selbst auch überrascht, wie gut du dich dann auch auf einmal machst in deinem Training. Ich glaube, du hast ja irgendwann jetzt im Frühjahr, haben wir so eine Phase, dann wolltest du unbedingt PBs sammeln, Lifetime-PBs. Lass mich diesen Time-Trial noch fahren. Dann hast du nochmal dein legendäres 1 Minuten über 1000 Watt-Video rausgehauen. Ja, was hast du gemerkt im Unterschied zum World Tour Training? Weil ich glaube, wir haben uns ein bisschen anders gemacht und ich glaube, also ich habe ja viel auf Polarized bei dir gesetzt, Intensitäten, Zeit in Zone zu sammeln, aber auch wieder locker zu fahren. Was ist so das, was hast du für dich im Training gemerkt, was so das Beste war? Und gleich eine Frage, die ich noch habe, kannst du direkt danach mitbeantworten. Lieblingstrainingseinheit oder was du sagst, wenn du gute Beine hast, da hast du richtig Bock drauf. Aber fang jetzt mal mit, was hast du gemerkt im Training, was so anders war vielleicht und wie es sich entwickelt hatte?
Ja, ich war ja viel, viel eingebunden, ob es jetzt Content Creation ist für meinen Channel oder auch noch andere Aktivitäten. Deswegen haben wir so ein bisschen das Volumen runtergeschraubt. Ich würde mal sagen, wir wahrscheinlich irgendwie so 20-30% vom World Tour Training, also immer noch gute Umfänge, aber jetzt nichts Riesiges. Und wir sind, würde ich sagen, mehr Intensitäten gefahren, wie ich damals in der World Tour hatte. Vor allem haben wir diese Hit Weeks gemacht, also quasi eine Woche mit 5-6 Einheiten richtig auf die Fresse. Und das hat sich dann, also nicht direkt, aber dann wirklich ein paar Wochen danach sehr, sehr ausgezahlt. Und ich konnte dann gute Sprünge in der Power machen und konnte dann halt auch diese ganzen neuen Bestwerte fahren. Und das war für mich so der große Unterschied. Oder auch die Intervalle, die wir gefahren sind, ob es jetzt 30-30 war, 40-20, halt mehr Wiederholungen, mehr Sätze.
Ja.
Und dann gehen einfach dann mehr Volumen. Und das hat sich schon wirklich bemerkbar gemacht, ja.
Voll, voll. Damals im World Tour Training, ich meine, du musst es teilweise auch so machen, das verstehe ich auch, weil das nicht falsch verstehen, das ist jetzt so von wegen, dass unser System jetzt so viel besser wäre, aber wir haben eine andere Anforderung, was wir machen können, und zwar
das Einzige, die Science-Sekte hier.
Ja, genau, Leute, ja. Und es geht nur das Training. Das Ding ist aber, wir haben mehr Performance aus dir rausholen können, gerade in diesen ganzen Time-Trials. Und wir haben auch den Luxus, muss man sagen, uns auch auf das Training ein bisschen konzentrieren zu können. Hast du halt die Speed Week, ja, aber du hast auch wieder große Perioden, wo du Training machen kannst. Und in der World Tour musst du halt über Höhenketten, Volumen, dann zum Beispiel eine Vuelta und dann musst du halt 3 Wochen performen. Danach bist du erstmal, egal wie gut dich verpflegst, prinzipiell so ein bisschen im Arsch. So, und dann musst du wieder von vorne anfangen. So gesehen ist es ein bisschen einfacher. Und du musst ja auch trainieren, dass du nach 4 Stunden den Sprint fahren kannst. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass du direkt von Anfang an eine Stunde Vollgas fahren kannst. Was regt dann für dich einfacher eigentlich? Ich meine, wir haben mehr Volumen im Intensitätsbereich gemacht. War das einfacher, erholter, oder ist das Training der World Tour dir leichter gefallen?
Boah, es ist hart zu sagen. Okay. Also Training ist gefühlt immer hart. Es ist auch das Phänomen, wenn du jetzt 2 Stunden auf dem Plan hast, das fühlt sich teilweise genauso hart an wie 6 Stunden auf dem Plan. Also ja. Wenn du einfach mit dem Mindset reingehst, 2 Stunden zu fahren, dann ist es genauso lang, wie wenn du jetzt 6 Stunden fahren willst. Ja. Es war schon, also diese Hitweeks, die waren schon sehr hart, da muss ich schon mental dann gut bei der Sache sein. Irgendwie, also der Körper macht dann das, worauf man sich einstellt. Also, okay. Also wenn du siehst, wird jetzt richtig hart, dann weißt du auch Bescheid.
Ja.
Aber da muss man dann auch selber wissen, wie der Körper reagiert. Den einen Tag geht vielleicht mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, und dann machst du einfach immer das, was geht.
Ja.
Glaube ich, alles Einstellungssache, ja.
Da ist auch viel Erfahrung mittlerweile gesammelt. Und ich muss sagen, Leute, Mbala ist ein sehr dankbarer Athlet. Der Typ ist Soldat, was Training anbetrifft. Der macht einfach. Das ist super praktisch. Manchmal
nicht ganz. Nur mit Hochladen ist immer manchmal.
Ja, es ist egal. Das geht schon hin. Aber ich weiß halt immer, so, ich frage immer, hast du gemacht? So, ja, hab gemacht, aber ist nicht hochgeladen. Ja. Und ich weiß halt, wenn ich es ja aufschreibe, dann machst du es halt. So, ich meine, manchmal ist es auch nicht ganz einfach, weil du arbeitest ab, und dann weiß ich auch, ich weiß nicht so ganz, wo das teilweise das Limit ist. Da muss man so ein bisschen ausreizen und testen, so, da guckt man im Plan, was so geht, aber du machst es einfach, du absolvierst es halt einfach, wie es da steht. Das ist halt super dankbar. Ist auch ein bisschen schwierig für mich, weil ich dann nicht sagen kann, hier, du hast nicht mal das Training gemacht und du bist schuld, sondern ich bin nachher schuld. Aber zur Zeit läuft es ja ganz gut. Frage von Max aus unserem Science-Team, soll ich auch unbedingt stellen, soll ich weiterleiten? Wie schaffst du es, 5 Stunden auf der Rolle zu sitzen? So stumpf.
Ja, das Mindset habe ich so ein bisschen noch in Berlin entwickelt. Ja. Wo ich Profi geworden bin, kriegst du das erste Mal Gehalt und dann bist du so, ja, okay, also musst du das Training jetzt fahren, und wenn du jetzt draußen unterwegs bist, dann kannst du Platten kriegen, dann musst du das Rad putzen, dann ist hier kalt. So, da hast du vielleicht nicht mal jemanden zum Trainieren, whatever. Und dann zu Hause gehst du einfach auf eine Rolle, du weißt, du hast eine Kaffeemaschine, kannst nach 2,5 Stunden schön Kaffee trinken, kannst du Netflix aufmachen, ist warm. So, und wahrscheinlich wirst du auch weniger krank. Und was ich sagen muss, das ist ein richtig großer Faktor nach 5-6 Stunden Rolle. Klar, man ist dann so oder so im Arsch, aber wenn ich 5-6 Stunden bei 0 Grad fahre im Winter, dann bin ich also so richtig gelähmt, und ich habe das Gefühl, der Körper muss mehr mit der Kälte kämpfen wie mit dem Training, und ich habe gefühlt einen größeren Trainingsreiz, wenn ich einfach auf der Rolle fahre. Und wenn man das einfach macht und man denkt, okay, ich werde jetzt hierfür bezahlt, dass ich jetzt hier 5 Stunden fahre, dann kann man sich darauf einstellen, ja. Es ist dann schwierig als Amateursportler, hätte ich auch keinen Bock, aber ja.
Stell dir mal vor, du hast einen langen Arbeitstag und gehst dann nochmal so abends 5 Stunden auf die Rolle, so ab 17, 18 Uhr, so bis nachts um 11.
Ja, nee, das ist dann schon schwierig, wenn man auch wirklich den Spaß dabei behalten muss, dann ist die Frage, was man dann macht. Aber ja, einfach ein Mindset-Ding. Für mich war es irgendwann einfacher, auf der Rolle zu trainieren, wie draußen.
Ja, hast du mir erzählt. Da muss ich das Rad nicht putzen.
Ja, genau, du musst das Rad nicht putzen, musst nicht alles waschen, kriegst keinen Platten, einfach super effizient.
Ja.
Ja, genau.
Okay, wild. Spannend. Dann noch kurze Fragen generell. Achso, du hast eine Frage nicht beantwortet. Lieblingstrainingseinheit. Jetzt kommt, also nicht Lit, das zählt dann nicht. Lieblingstrainingseinheit, wenn du, sag mal, gute Beine hast, einen guten Tag hast.
Ja, habe ich jetzt schon überlegt. Ich hatte erst gedacht, du hast schon wieder vergessen.
Hast keine?
Also wenn man gute Beine hat, dann macht eigentlich alles, also Spaß in Anführungszeichen, wenn man sich auf die Fresse haut und man sieht, man hat gute Beine.
Ja.
Ja, also so diese vier, also ich würde sagen, 4x8 Minuten ist einfach cool, weil wenn du gute Beine hast, dann kommst du da in den Flow rein. Mhm. Das tut dir weh, aber da kommst du gut durch. Und so also 30, 40, 20 oder also alles drumherum mit so on-off tut auch weh und da muss man sich so durchquälen, aber bei 4x8, da irgendwann kommst du in so einen Flow rein und es tut weh, aber ist noch nicht so krass.
Ja, wenn du jetzt halt zum Beispiel mal draußen fährst und am Anstieg oder was fährst, hast gutes Bein, dann bist du auch schneller am Anstieg, das macht ja auch Bock. Ich finde es halt spannend, weil du hast 4x8 gesagt, ich habe damals Rosa gefragt, Rosa Klöser, die meinte auch 4x8 Minuten, also ich sammle mal weiter so, was die Athleten sagen. Ich finde 4x8, wenn ich gute Beine habe, auch finde mit am geilsten. Oder knappe Kiste, aber so ein Hit-Decrease hast du ja auch kennengelernt, also Fast Start rein und dann halt ein bisschen weniger Watt, aber halt immer noch im intensiven Bereich. Das ist aber mal so ganz schmal gebaut, das Ganze.
Das haben wir bei Alpecin auch immer sehr viel gemacht und das war für mich Endgegner, weil ich habe in Seattle haben wir jetzt ein paar Berge und wenn ich das auf der Flachen gemacht habe, das war dann immer, das war Endstufe, das war Krieg. Also weil du mit einem 52er Kettenblatt, der musst du schon fast kurbeln, wenn du auf der Flachen bist und dann Rückenwind hast und dann hinsetzen und dann weiter mit whatever 4,30 oder so.
Du bist auch richtig schnell dabei, da musst du konzentrieren.
Das Ding, du fährst die ganze Zeit also 50 oder über 50, wenn du Rückenwind hast und schrecklich.
Stell dir mal vor, du bist richtig absoluter Treter, so Pro-Fahrer wie Gunner oder so und stell dir vor, der muss Intervalle fahren.
Aber der braucht ein 60er Kettenblatt.
Ja, das und du musst halt so übertrieben konzentrieren, wenn du sobald in die Flachen kommst, fährst du halt 58 irgendwo in den Ort. Ey, der muss auch voll da sein, das ist richtig nervig.
Ja, hier, du hattest vorhin gesagt, dieser Farm Watts, du warst mit dem zusammen.
Hayden.
Ich hatte den so ein bisschen gestalkt, weil der war letztens bei Jason Osborne zu Hause und er hat ein bisschen mit dem trainiert. Ey, der fährt ja Wattzahlen, das ist ja.
Hayden hat eine 500 Watt Schwelle.
Ich frage mich, warum der noch nicht in der World Tour ist. Also, den kannst du einfach aufs Zeitfahrrad setzen. Wenn der halbwegs aerodynamisch ist, fährt er dir überall aufs Podium, theoretisch.
Oder? Ja, dann schau doch mal, wie der fährt. Dann guck dir auch mal. Also netter Typ, liegt's. Aber guck dir mein Video gerne auch an. Und du hast auch gesehen, der hat die 500 Watt. Und du hast in dem, wo ich mit ihm gefahren bin, hast du auch gesehen, bei Unbound schmeißt er die auch quer durch die Gegend. Also wirklich. Der fährt den Hügel rein und der steht auf und dann siehst du diese massive, fleischige Wade, auf der Farm Watts tätowiert ist, wie sie sich runter bewegt in ihrem Wiegetritt, der ganze Hinterbau sich verwringt, das Laufrad von rechts nach links wippt und er bestimmt 5,50 auf dem Pedal hat, weil ich gucke runter, ich habe 4,70 und komme nicht andersweise mit und dann reißt er am Lenker, fährt das Ding da hoch, nur um oben anzukommen, sich hinzusetzen, in die Abfahrt wieder reinzurollen, alles wegzubremsen, was er gerade hat, weil deine Senkel sich nicht traut, da durchzuziehen.
Ah, okay, so ein Kandidat.
So richtig, so ein Kaliber halt.
Ah, es ist immer krass zu sehen, wenn so einer also richtig alles auch rausholen könnte, so im Rennen und wenn er die Technik hätte, dann wäre so einer halt irgendwie für über 1 Million bei Ineos.
Ja, und das Ding ist so, bei so einem Hayden, das tut mir auch, also das heißt, tut mir leid, aber solche Athleten, die so viel Kapazität haben, so viel Leistungsfähigkeit haben, können auch super viel von diesen, nennen wir es mal Fehlern oder so, oder das verschwenderische Fahren, können sie auch kompensieren damit, dass sie so viel treten. Das heißt, wenn er zum Beispiel weniger Watt hätte am Anfang, auch als Fahrer früher, dann muss er sich viel mehr damit beschäftigen, so, wie kann ich hier effizienter und schneller fahren? Das ist ja das Lennart-Syndrom. Das Lennart ja auch. Ich habe die Watts nie gehabt, so ich muss halt überlegen, wie kann ich denn mehr Performance rausholen? Ich muss halt die bessere Kurve fahren. Ich muss mal mich besser positionieren. Und der Fahrer, Hayden, der wird es dann halt in dem Moment nicht so leicht lernen, weil er halt immer wieder, wenn er muss, nach vorne fahren könnte. Weil er, wenn es mal hart auf hart kommt, fährt er halt 600 Watt nach vorne mal eben. Das ist gar kein Problem.
Ja,
aber
ja,
er lernt
ja.
Das halt so nicht.
Ja, das Problem hast du häufig. Ich hatte ja auch, oder also wo ich ganz jung war, da war ich nicht so gut. Die Power kam dann nach und nach.
Ja.
Und es ist, glaube ich, gut, wenn man ein bisschen beides hat. Bei einem Remco zum Beispiel, der hatte ja auch am Anfang nur Power, der hat viel dazugelernt.
Voll,
das also das Beispiel gibt es auch, ne? Aber hast du nicht immer.
Genau, einer der wenigen. Aber da hast du es auch gesehen, ich glaube, wir haben ja alle, glaube ich, Remco relativ früh begleitet, weil er ist ja so eingeschlagen wie eine Bombe damals. Das heißt, es war halt nicht so irgendein Geheimtalent, sondern es war schon offensichtlich, dass er was kann. Und dann haben wir, glaube ich, alle ja Remco ein bisschen mehr verfolgt. Und halt, wir kennen auch die Szenen, wie er sich zum Beispiel damals bei aufgeregt hat, dass er im Sprint abgezogen hat, bei EM, glaube ich, als Remco den ganzen Tag von vorne gefahren ist und
gegen
Colbrelli, oder?
Ja, genau, gegen Colbrelli.
Genau, und dann am Ende ist er vorbeigesprint, er regt sich halt voll auf und man sagt so, ja, Bro, das ist Radrennen, so, das musst du halt dazu lernen und das hat er, glaube ich, mittlerweile echt gut gemacht und wir konnten diesen ganzen Prozess halt sehen, aber das schaffen halt auch so nicht alle.
Ja, also da hat er auch wirklich sehr gut gemacht, mittlerweile ist er auch sehr gut auf dem Rad, das schaffen die wenigsten.
Ja, genau.
Also viele würden dann wahrscheinlich einfach sagen, ja, ich hab's Talent, so ich krieg's einfach nicht hin, bla bla, aber der hat dann schon an allen Ecken gearbeitet. Also muss man schon sagen, nicht schlecht.
Ja, absolut, absolut. Das musst du auch erstmal, du musst auch selbstreflektiert genug sein, um das zu erkennen, dass du das halt, dass du da Potenzial hast und nicht einfach nur, ja, der ist doof, sondern. Aber
viele denken dann immer, ich brauche noch mehr Watt.
Ja, genau.
Die haben dann eine 500 Watt Schwelle, ich brauche noch mehr Watt.
Anscheinend reicht es ja nicht. Ja. Genau das ist es halt. Diese Diskussion führe ich auch mit so vielen Athleten, wo ich dann auch sage, ja, du kannst doch mal schauen, wenn du das gleiche Rennen fährst, ich habe manche Athleten gesehen, die sind damit mit 405 normalized auf den ersten 8 Runden eines Amateurrennens in Köln-Longerich. Gut, das ist ein schneller Kurs, aber eines Amateurrennens, 405 Watt normalized gefahren im Amateurrennen und sagen, sie sind abgefallen, weil es nicht gereicht hat. Und ich sage, nee, das kann nicht sein, wenn du im Amateurrennen 400 Watt normalized fährst.
Für mich ist immer das beste Beispiel Dries de Bont.
Ja.
Der Typ, also habe ich auch mehrmals gesehen, der hat eine 370er Schwelle bei wahrscheinlich so 72 Kilo auch alles getestet.
Ja.
Der hat also nicht so viel Talent, aber der macht alles draus. Also der gewinnt ja immer seine 3 für Rennen im Jahr, auch mal eine Giro-Etappe und so. Und also der meint auch selber, ich mache alles perfekt, sonst würde ich ihm nichts holen. Also es geht bei mir nur über Technik, über Leiden, über am richtigen Moment, der richtigen Stelle sein.
Ja.
Also es gibt beide Welten, ja.
Jeder sitzt halt mit anderen Kapazitäten am Pokertisch und dann ist halt die Frage, wie man halt pokert. Nehmen wir mal so einen Thomas Rennes, so der fährt halt, ich habe mal irgendwann gelesen, wenn er eine Attacke des Tages haben wollte, dann ist er vorne rausgefahren, dann fährt er irgendwie erstmal ein bisschen 500 und wartet mal, wer so kommt und dann entscheidet er, ob er halt durchzieht. So,
der fährt halt mittlerweile auch nicht mehr.
Genau, nee, genau, weil der fährt dann so auf on hold, wenn er richtig in Top-Shape ist und wartet so, entscheidet dann, wer so kommt, um dann halt den nächsten Schritt zu gehen. Aber andere sind halt froh, wenn sie gerade den Sprung im genau richtigen Moment in der Gruppe halt haben, ne?
Ja.
Ja, okay.
Ich, nochmal ein Abschweifer, da hatte ich auch mal bei Down Under, letzte Etappe, da waren die ganzen Attacken berghoch, glaube ich, mehrere 10 Minuten Hügel gefahren und ich gerade noch so hinten am Feld gewesen.
Yeah.
Und dann ging die Gruppe, ich habe nie attackiert, aber die Gruppe ging dann in der Abfahrt. Und ich bin in der Abfahrt an einen vorbei, attackiert und dann war ich in der Gruppe drin.
Nicht
einmal vorne gewesen und dann.
Genau, und theoretisch, wenn man überlegen würde, wenn man das analysieren würde, Watt pro Gruppe zum Beispiel, wenn man so ein bisschen runterbringt, wie viel investieren andere Fahrer, um in eine Tagesgruppe zu kommen? Wie viel hast du in dem Moment investiert? Dann wirst du auch sehen, so, ja, hat kaum was gekostet, energetisch. Und es lag jetzt nicht an der Schwelle, der hätte theoretisch jeder reinfahren können, Leistungsfähigkeit, aber manche haben halt das Talent und das Auge in dem Moment dann zu erkennen, jetzt muss ich nach vorne und die Abfahrt gut zu fahren und sind dann auf einmal in der Gruppe drin.
Ja,
das ist irgendwie spannend. Und das ist das Problem halt bei Gravel-Rennen, das kannst du nicht so oft spielen bei Unbound, weil da geht es halt immer um Physiologie.
Ja.
So viel Taktik kannst du da nicht machen, obwohl mittlerweile, jetzt gerade bei so einem schnellen Unbound und du hast es nachher nicht mehr mitbekommen, aber später war der Wind noch viel schlimmer. Also ab Kilometer so zwischen 100 und 200 und so.
Wir hatten auch ein bisschen Crosswinds, da habe ich mich kurz gefühlt wie bei einem Straßenrennen.
Genau, das habe ich auch gesagt. Du hast auf einmal jetzt bei Unbound zum Beispiel, du hast Gravel-Crosswind. Und das ist nochmal ein ganz anderes Game, weil jetzt auf einmal hast du zwei perfekte Trecker oder Truckspuren, so in dem Schotter, wo du in der Mitte drin fährst, perfekt. Und wenn du halt einen Crosswind hast, dann schickst du den nächsten auch direkt in die Kacke. Der muss direkt in so einem losen Schotter fahren, was ja viel, viel mehr kostet.
Das
hebt sich halt voll auf direkt.
Das war mega lustig. Da war dann nach einer Stunde, anderthalb, war dann diese Crosswind-Section und der Alexi Vermeulen mit dem Hund, der war vor mir. Und hinter mir waren 20, 30 Leute und ich bin so gefahren, war okay, halt ein bisschen schneller gefahren. Dann gucke ich irgendwann nach hinten, alle weg.
Ja.
So, da habe ich gedacht, ah ja, schön.
Ja, und so kannst du Entscheidungen halt hervorrufen. Ne? Das ist halt, das finde ich halt spannend. Man muss halt, auch da, jedes Gravel-Rennen so ein bisschen wieder unterschiedlich. So ein Tracker wird das, glaube ich, weniger relevant sein, weil das einfach über die Hügel entschieden wird und die technischen Aspekte, aber anbauend. Lange, breite Gravelstraßen geradeaus. Wie gesagt, guckt euch im Video an, dann seht ihr es so ein bisschen, die Eindrücke. Und dann hast du auf einmal Gravel-Crosswind und dann kannst du es auch zu deinem Vorteil nutzen. Oder halt zu sagen, okay, im Gegenwind fahre ich jetzt nicht Vollgas, weil ich gebe mir allen Windschatten, wenn wir eine 40 fahren. Aber im Rückenwind, wenn du vorher attackierst, auf einmal kommt da keiner mehr ran.
Ja.
Da rollt es ja schon 40.
Ich bin der König im keine Führung fahren mittlerweile. Das war, als ich gerade erzählt habe von Down Under, von wo ich in der Spitzengruppe war, da war ich dann auch 80 vor Ziel. Ich wusste, am Ende geht es ein bisschen berghoch, selektiv. Und ich habe dann 80 vor Ziel gesagt, Jungs, ich fahre hier nicht mehr mit, weil also das bringt mir hier nichts, wenn ihr mich da abhängt. Ja. Und da war ich tatsächlich der Letzte, der aus der Gruppe überlebt hat. Also mit noch einem anderen.
Ja,
es waren irgendwie so 7, 8 Leute und dann war ich am Ende noch mit einem anderen vorne. Aber dann sah ich halt, also ich fahre nicht mit, weil ich kann es nicht riskieren, dass ich jetzt mitfahre. Und dann hängt ihr mich als Erstes ab.
Da hat das Team auch, Dankeschön.
Genau, sagt Team Maurice, super gemacht. Aber da gibt es andere Leute, den sagst du im Radio, du fährst jetzt keine Führung, die fahren trotzdem voll mit.
Wahnsinn.
So, also manche sind da wirklich für Feedback gar nicht. Also die nehmen aber keins an.
Ja. Das finde ich halt da nochmal oder an den Radsport, lieber an den Radsport. Wie geil ist bitte dieser Sport, dass du diese physiologische Komponente, diese Ausdauerkomponente, dieses Harte hast und gleichzeitig aber, also es ist eigentlich Schachspiel mit Boxen.
Ja.
Das ist so geil.
Ich bin Off-Season, bin ich so einen Halbmarathon auch Spaß mit ein paar Freunden gelaufen.
Und du hast den Windschatten gesucht.
Ja, Windschatten gesucht. Nee, da habe ich auch dann zu denen gesagt, ey, was ist denn das für ein scheiß Sport? Also es ist ja wirklich nur die Power, die du hast. Und da ist ja nichts. Okay, klar, ein bisschen mit Pacing. Aber du hast halt, es ist ja was ganz anderes wie im Radsport, ne?
Voll. Und genau. Und das ist halt, nehmen wir Marathon, nehmen wir vielleicht auch Triathlon, Ironman. So, da hast du noch ein bisschen mehr Variation. Aber du hast halt dadurch, wenn es auf isolierte Leistung ankommt, dann weißt du schon vorher eigentlich, sag mal, so diese besten 8 Leute, wer gewinnt. So, und dann gibt es noch dieses Plus, Minus, ein paar Überraschungen, manche, die krachen gehen, manche, die haben einen guten Tag. So, und dann kannst du aber schon irgendwo antizipieren, wer da irgendwie nachher vorne sein wird. Sieht man an der olympischen Distanz, wenn halt Triathlon zum Beispiel Windschattenfreigabe bekommt, sieht ganz anders aus. Ich fände es mal interessant, wenn die Top-Athleten Ironman mit Windschattenfreigabe bekämen. Dann hättest du so 180 Kilometer, entweder es hebt sich komplett auf oder so einen sehr welligen, sehr selektiven Kurs mit Windschattenfreigabe. Ich glaube, da könntest du auch so Gruppen initiieren und dann könnte das auch vielleicht ein bisschen mehr, sag mal, Zeitabstände ins Laufen kommen, weil teilweise so ein Abwarten, bis alle laufen und dann wer kann am schnellsten laufen.
Ja, die wäre interessant. Also dahingehend Radsport schon cool.
Geil. Ja, das einfach so geht, auch mit diesem Mensch, wie viel du Energie sparst, weil nur so geht es halt, dass die Geschwindigkeiten erreicht werden, wie zum Beispiel am Wochenende in Tulsa. Kurze paar Abschlussfragen. Ganz kurz, lieber Seattle oder lieber Berlin?
Ist beides sehr cool, aber bin in Berlin aufgewachsen und ist einfach Heimat. Und also beides sehr coole Städte, aber also einfach auch mit dem Heimatbezug Berlin.
Okay. Lieber USA, lieber Deutschland? Aktuell?
Also, es. USA bis jetzt, ich finde es mega cool, auch was ich bis jetzt alles gesehen habe, aber also, weil ich auch so viel unterwegs bin, ist es am Ende doch halt, schaut man auf die Heimat und sagt sich Deutschland, aber ich glaube, in den nächsten Jahren oder in meiner Zukunft werde ich viel, viel in Deutschland und in den USA sein.
Ja.
Nur weil ich jetzt was sagen muss, genau, es ist denn am Ende Berlin, Deutschland, aber
aber du bist wirklich so ein bisschen hin und her, also ein bisschen halb, ne?
Ja, genau, ich bin auf jeden Fall Richtung so Oktober werde ich auf jeden Fall einen Abstecher nach Deutschland machen. Ich weiß auch noch nicht, wie es aussieht fürs nächste Jahr, aber ich würde gerne in Zukunft, ob es jetzt nur im Winter in Amerika ist oder so, ich würde auf jeden Fall in Zukunft gerne so ein bisschen in beiden Ländern sein.
Ja.
Wir waren jetzt auch viel so in Palm Springs, also das ist in der Nähe von Las Vegas in der Wüste, ist halt auch mega geil, schön irgendwie. Aus. Wenn du da im Winter bist, hat es da trotzdem noch 25, 30 Grad und dann kannst du da schön,
gutes Leben einfach haben.
Genau, ein gutes Leben haben, ja.
Ja, das macht es ein bisschen einfacher, stimmt. Wie groß ist dein Auto?
Wir haben hier so einen Pick-em-up-Truck, oder wie der heißt, riesig.
Ich hab auch Mietwagen, so Ford Explorer bekommen. Dachte mir so,
das sind auch die günstigsten, die großen Karren aus irgendeinem Grund.
Ja, genau. Und ich habe diese Karre bekommen und dachte mir so, dann will ich direkt so kurz Gas wieder angetippt, ne? Und das Auto. Und dann dachte ich mir so, okay, Leute, jetzt auf den Highway drauf und dann 70 Meilen pro Stunde. Ja, toll.
Wenn du das mal umrechnest, hier kostet so ein Liter Benzin, sind irgendwie so 50 Cent. Also wenn du es umrechnen würdest.
Das ist so wild.
Ja, das ist krass.
Ich habe einen Verbrauch von, jetzt wird es strange, 23 Meilen per Gallon. Das heißt halt, je niedriger die Zahl, desto mehr verbrauchst du. Du kommst halt nicht so viele Meilen weit und dann musst du erstmal komplett umrechnen. Da dachte ich mir so, hä?
Hatte ich auch am Anfang
und
Schwierigkeiten.
Ja, und dann war ich immer so, ja, okay, gut, jetzt verstehe ich schon. Ah, ist ein hoher Verbrauch. Ja, scheiße, komm an der Tankstelle an. Und ich so, ja, kostet ja nichts.
Ja, ja. Ja,
oh, das ist schon echt wild.
Wir sind bei der Speed Week, hatten wir auch so einen riesigen Pickup-Truck und wir sind wirklich 11, 12 Tage, also durch die Gegend gefahren, jeden Tag 300-400 Kilometer und am Ende haben wir zusammengerechnet, wir haben für Benzin bezahlt $150 oder 170, das war gar nichts. Also für 12 Tage quer durch die Walachei fahren.
Ja, das ist schon echt wild. Okay, größter Nachteil USA? So. Jetzt nicht, dass du nicht von Deutschland weg bist, sondern generell, was wird in den USA, wo du sagst, wir sind anders gewohnt und das ist so, wie es so ist und das nervt.
Ja, also du hast so ein paar Sachen, weil ich auch aus Berlin komme, da hast du halt so eine Kulinarik, die hast du
allgemein so.
Hier. Nee, also so, ob es jetzt Döner ist, ob es jetzt so deutsches Essen ist bei einer Fleischreise Königsberger Klops oder so. Oder wir hatten so spezielle, chinesisch-vietnamesische Restaurants, es ist alles okay in Seattle, aber nicht auf dem Level.
Ja.
Dann Verkehr finde ich richtig nervig hier in Amerika. Diese ganzen Stoppschilder und auch mit den Ampeln, du kannst ja rechts abbiegen, wenn rot ist, du musst aber gucken, außer wenn da ein Schild steht, du hast so ein paar Eigenheiten oder auch auf dem Highway.
Ja.
In Deutschland hast du ja immer Ausfahrten und hier hast du dann teilweise, du bist in der rechten Spur, die geht auf einmal nach rechts rüber, linke Spur geht nach links rüber.
Ich
werde
richtig ständig so just exit hier und sowas, muss man so rübergetrieben. Ich muss immer ganz schnell wieder in die Mitte rein.
Genau, das ist einem nicht bewusst, wie gut es in Deutschland geregelt ist mit dem Verkehr und da habe ich nicht mal dieses unbegrenzt Ding, also das ist mir fast egal, dass man in Deutschland unbegrenzt fahren kann auf der Autobahn teilweise, aber einfach dieser normale Verkehr ist viel besser in Deutschland.
Ja.
Ja, und dann also Lebensmittel musst du, wir kaufen mal bei Costco ein, das ist so ein großer Supermarkt, da hast du schon ziemlich vergleichbare Preise zu Deutschland, aber so die normalen Sachen zahlst du schon drauf hier.
Ja, vor allem Nettopreis plus Mehrwertsteuer, da weißt du auch nie, was das kostet.
Ja, und bei uns in Seattle ist es krass, weil die ganzen Microsoft-Leute sind alle reich, so ein One-Bedroom-Apartment bist du halt 5.000, 6.000 Dollar plus. Seattle sind die alle, haben so viel Geld in dieser ganzen Tech-Firmen, Amazon, Microsoft, fängst du mit 200.000 Gehalt an, dass man sich als normaler Bürger hier, als normaler Privateer im Radsport gar nichts leisten kann, ja.
Wahnsinn. Okay, dann was in den USA wirklich geil ist, was in Deutschland, also was hier so für sich geil ist, funktioniert vielleicht in Deutschland nicht, aber was findest du hier gut?
Und zwar, also erstmal eine Sache, da habe ich gerade erst die Erfahrung gemacht, das gibt es aber nur hier. Das gibt hier so Soda-Shops, wo du so wirklich, also die haben ja hier alle Getränke auch in Light und dann kannst du da wirklich irgendwie so Light Mountain Dew mit Cherry-Sirup, mit Kokos reinmachen und auch so Boba-Zeug, das gibt's hier, das ist schon krass. Ja, und auch diese ganzen Fast-Food-Restaurants, ich weiß nicht, warst du bei Chipotle oder Cava mal?
Nee, Chipotle war ich noch nicht, das muss ich noch machen.
Also Cava ist Chipotle einfach nochmal besser, super günstig, so 10 Euro für eine Bowl und ist aber super gesund, also wirklich alle Greens und mit allem drum und dran. Es gibt teilweise schon gutes Fastfood, was sehr gesund ist und sehr günstig, weil im Gegensatz deutsches Fastfood ist teurer, aber dafür gut essen gehen ist hier teurer und günstiger in Deutschland. Also du hast diese krassen Gegensätze. Das ist einfach das Ding, so ein paar Sachen sind besser wie in Deutschland, ein paar Sachen sind schlechter, aber an sich hebt sich das dann gefühlt fast wieder auf.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich denke auch, was der größte Nachteil, den ich hier finde, ist so ein bisschen das, ich glaube, nennt man Suburban Lifestyle, ich weiß es nicht, ist, dass alle zu Hause sind, das ist ganz strange irgendwie. Ich war ja alleine hier in einem kleinen Ort hier in Ottawa, in der Nähe von Emporia.
Ist ja mitten im Nirgendwo.
Genau, mitten im Nirgendwo. Ich hatte es aber letztes Jahr auch schon so ein bisschen kennengelernt in Kansas City. Ich weiß, letztes Jahr, vor 3 Jahren meine ich. Als ich da Radfahren war einmal, ich bin so einen Radweg lang gefahren. Ich habe bestimmt eine Stunde oder anderthalb niemanden gesehen. Niemanden. Alle sind in Autos. Ich habe das Gefühl gehabt, wir hatten noch Lockdown. Wirklich, ich hatte kurz das Gefühl, du hast was falsch gemacht. Und in Emporia war es genauso. Du hast in den Läden ein bisschen was drin, ja, aber so draußen ist niemand. Alle fahren irgendwie mit dem Auto zum Drive-In. Und sich einen Burger und wenn die Kohle. In Ottawa gab es einfach ein Bankautomat-Drive-In. Du fährst mit dem Auto zum Bankautomat, holst dir die Kohle aus dem Automat mit der Karre und fährst dann mit der Karre zum McDonald's nicht, aber zum Wendy's oder Chick-fil-A und was auch immer. Und dann fährst du damit in deine Garage und dann in dein Wohnzimmer und du siehst niemanden. So, und das ist halt voll strange.
Das ist, glaube ich, schon so ein Ding hier. Also Seattle ist, kann man fast vergleichen mit Berlin, einfach eine große Stadt. Also alles sehr weltoffen. alles verschiedene Leute. Das ist dann aber hier auf dem Land. Das ist schon wirklich, extremer, ja.
Das ist wirklich wild. So, nur im Walmart siehst du halt die Leute. Okay, cool. Dann besten Tipp, den du mir geben kannst. Letzte Frage jetzt. Beste Tipp, den du mir geben kannst. Ich fahre Cat 1-2, damit ich dein Rennen natürlich nicht torpediere. Wäre unangenehm, wenn der Coach an dir vorbeifährt.
Ja, ja.
Deswegen fahre ich Cat 1-2. Nicht Pro. Tipp, den du mir geben kannst. Ich fahre immer 1,5 Stunden vor dir ungefähr los in meinem Rennen. Da kann ich noch jetzt lernen.
Boah, ich würde einfach sagen, halt dich raus aus, also fahr einfach ganz vorne und, also ich weiß nicht, wie es bei Cat 1 ist, aber ich sehe immer diese Cat 3, Cat 4 Videos,
die ganzen Crashes, ne?
Wo sich alle auf die Schnauze legen und ich würde sagen, das ist es nicht wert.
Das größte Ziel ist es, nicht bei Crit Drama zu landen, wirklich, ja. Das wäre mir die größte Peinlichkeit, bei Crit Drama im Channel zu landen.
Also an der Stelle, ich würde lieber alles probieren, irgendwie vielleicht sogar in eine Spitzengruppe zu kommen und mir da alles rauszuschießen, ja. Weil du willst da, glaube ich, nicht die letzten 20 Minuten im Feld sein und da ja, für Schnauze fliegen.
Weil die haben eine gute Versicherung, nicht die Pro-Fahrer.
Ja, nee, also selbst mit der besten Versicherung, du hast halt immer einen Eigenanteil.
Ja, ja.
Ja, also so war das ist, also da merkt man auch erst wieder, wie gut man es in Deutschland hat, ja. Dass, also egal, wenn du mit einem Helikopter abgeholt wirst, ist kostenlos in Deutschland. So.
Ja, okay. Danke dafür, für die Referenz.
Und wenn du halt hier bist, dann ich weiß nicht, wie hoch der Eigenanteil ist, aber ich hatte noch nichts Vergnügen.
Ja.
Ich hoffe, das bleibt so. Warte mal, ist hier Holz?
Er sucht Holz. Baller sucht Holz.
Ja, ja. Warte mal. Ist das andere Holz?
Da kannst du kannst den Tischbein davon klopfen. Baller. So.
Ja, so, jetzt haben wir. halte ich raus aus dem Gemetzel.
Okay, mache ich. Gut, Leute, wenn ihr das Ganze sehen wollt, es gibt einen Livestream, ne, für die einzelnen Rennen. Ich habe zumindest vom letzten Jahr gesehen. Es gab jedes Rennen. Ich glaube, Cat 1-2 hatte einen Livestream, das Woman Pro hat einen Livestream, Ballas Pro Man hat einen Livestream. Ansonsten, das ist dann mitten in der Nacht, müsste es, glaube ich, bei euch sein, wenn wir abends starten oder ganz, ganz früh. Dann checkt auch gerne den YouTube-Channel von Tulsa aus, Tulsa Tough, könnt ihr das Ganze nochmal anschauen und ja, keine Ahnung, schauen wir einfach mal. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Videos und wir werden auch mal was zusammen machen. Baller und ich, und dann nehmen wir euch mal mit und die nächsten Wochen mal, wie es war im Tulsa Tough Crit Spektakel. Danke dir, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken.
Hab mich auch sehr gefreut.
Danke. Dann, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.